Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Wir packen heute ein Thema an, das seit dem 28. Juni 2025 für viele Online-Anbieter ganz neu auf der Agenda steht. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Allein der Name, BFSG, schon ein kleiner Brocken, oder?
Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh Mann, nicht noch ein Gesetz.
Oder betrifft mich das überhaupt?
Ja, oder kann ich das nicht erstmal ignorieren? Die Klassiker.
Genau. Und genau da wollen wir heute mal Klarheit reinbringen. Wir stützen uns auf einen Artikel von CIS, der ist vom 1. September 2025. Der erklärt nicht nur die Basics, sondern berichtet auch schon von den ersten, Abmahnungen.
Das hat ja viele überrascht, so kurz nach dem Stichtag.
Absolut. Unsere Mission also für die nächsten Minuten, wir schauen mal, was hinter diesem Gesetz wirklich steckt. Wer muss was tun? Was passiert, wenn man nichts tut? Und, ganz wichtig, gibt's da vielleicht auch Chancen? Okay, lass uns da mal eintauchen.
Gerne.
Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist dieses BFSG überhaupt? Im Kern ist es ja die deutsche Umsetzung einer EU-Richtlinie, des European Accessibility Act, EAA.
Richtig.
Klingt erstmal sehr technisch, sehr nach Brüssel vielleicht, aber die Idee dahinter ist ja eigentlich total wichtig. Digitale Angebote, also Webseiten, Apps, Shops, sollen für alle Menschen nutzbar sein.
Genau, das ist der Kernpunkt. Alle. Und der Artikel betont ja auch sehr schön, dass das eben viel weiter geht als nur Blinde oder Sehbehinderte, die vielleicht einen Screenreader brauchen.
Wen meint der Artikel denn noch?
Also da werden zum Beispiel Menschen mit motorischen Einschränkungen genannt. Stell dir vor, du kannst keine Maus nutzen, bist auf die Tastatur angewiesen. Das muss funktionieren.
Okay.
Oder Hörbeeinträchtigungen. Was nützt ein tolles Video ohne Untertitel? Ältere Menschen profitieren oft von klaren Strukturen, guten Kontrasten. Und auch kognitive Einschränkungen, also verständliche Sprache, einfache Bedienung.
Mhm.
Es geht also wirklich darum, niemanden auszuschließen. Was die Quelle da andeutet, ist ja fast schon so ein universeller Designansatz. Nicht nur eine Nische bedienen.
Das ist ein guter Punkt. Aber lass uns konkret werden. Wer genau muss sich denn jetzt darum kümmern? Wer fällt da drunter?
Also, laut dem Artikel zielt das Gesetz ganz klar auf Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Verbraucher. B2C-Bereich also.
Klassiker wäre der Online-Shop, nehme ich an.
Ganz genau. Online-Shops sind voll dabei. Aber die Liste ist länger. Denk an Buchungssysteme, Tickets, Reisen, Arzttermine online buchen.
Ja.
Apps natürlich auch, Telekommunikationsdienste, Messenger, Online-Banking, Finanzdienstleistungen. Also schon eine ganze Menge.
Der Artikel nennt aber auch Ausnahmen, richtig? Für die ganz Kleinen.
Ja, die sogenannten Kleinstunternehmen. Aber da muss man höllisch aufpassen. Die Definition ist sehr eng.
Wie lautet die?
Weniger als 10 Beschäftigte und das und ist wichtig, gleichzeitig unter 2 Millionen Euro Jahresumsatz oder Bilanzsumme. Beides muss zutreffen.
Okay. Und das reicht dann?
Nein, eben nicht ganz. Der Artikel hebt hervor, diese Ausnahme gilt nur, wenn diese Kleinstunternehmen ausschließlich Dienstleistungen anbieten.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich ein kleiner Laden bin, unter den Schwellen liege, aber über meinen Minishop T-Shirts verkaufe?
Dann fällst du sehr wahrscheinlich nicht mehr unter die Ausnahme, weil du ja Produkte verkaufst, nicht nur Dienstleistungen. Genau das ist die Stolperfalle, vor der die Quelle warnt.
Verstehe. Und reine B2B-Angebote?
Die sind auch raus, wenn sie sich nachweislich nur an Geschäftskunden richten. Aber auch da, die Abgrenzung ist manchmal knifflig.
Das heißt also, diese Annahme, ich bin zu klein, betrifft mich nicht, ist ziemlich gefährlich.
Ja, absolut. Gerade wenn du irgendwas online an Endkunden verkaufst. Der Artikel sagt quasi, schau genau hin, wieg dich nicht zu früh in Sicherheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du betroffen bist, ist eher hoch.
Gut, das ist klar. Nehmen wir mal an, du bist betroffen. Was will das Gesetz denn dann konkret? Es reicht ja nicht zu sagen, ich mache es jetzt barrierefrei.
Nee, das ist keine vage Absichtserklärung. Das Gesetz verweist auf harte internationale Standards. Die Quelle nennt da 2, die Web Content Accessibility Guidelines, WCAG Version 2.1 Level AA.
WCAG 2.1 AA, okay.
Und die europäische Norm EN 301/549. Das sind sozusagen die technischen Messlatten.
Warum gerade diese?
Und warum Level AA?
Naja, die WCAG sind halt der weltweit etablierte Standards. Und Level AA ist ein guter Kompromiss. Es ist anspruchsvoll, sorgt für gute Zugänglichkeit für die allermeisten.
aber nicht die absolute Perfektion von AAA, die oft kaum erreichbar ist.
Genau. AA ist ambitioniert, aber machbar und etabliert. Und die EN-Norm baut darauf auf, spezifiziert das nochmal für den europäischen Kontext, auch für Software und Apps.
Okay, und was bedeutet das jetzt praktisch für meine Website? Also wenn ich jetzt einen Shop habe, gib mal Beispiele, die der Artikel vielleicht andeutet.
Also Beispiele, Booking-Knöpfe oder Karussells. Schnell einblenden. Man ist einfach stehen geblieben. Oder man hat das Mausrad eine passende Stufe weitergeschoben.
Klar, also WCAGAA heißt zum Beispiel, alle Bilder, die Info tragen, brauchen Alternativtexte, damit Screenreader wissen, was drauf ist. Texte müssen gut lesbar sein, also genug Kontrast zum Hintergrund, Schriftgröße anpassbar.
Wichtig für Leute mit Sehschwäche, ja.
Absolut. Dann, die komplette Seite muss nur mit der Tastatur bedienbar sein. Jede Funktion, jedes Menü, jedes Formular im Bestellprozess ohne Maus.
Puh, das ist oft nicht der Fall.
Eben. Videos brauchen Untertitel oder Transkripte. Und technisch, unter der Haube muss der Code sauber sein. Überschriften als Überschriften, Listen als Listen, damit Hilfsmittel das verstehen.
Das geht ja schon ins Detail. Und dann war da noch was. Eine Erklärung zur Barrierefreiheit.
Stimmt, das erwähnt der Artikel auch als wichtigen Punkt. Du musst auf deiner Seite eine Erklärung veröffentlichen.
Was muss da drin stehen?
Im Grunde. Wie weit bist du schon? Welche Bereiche sind vielleicht noch nicht konform? Und ganz wichtig, wie können Nutzer Barrieren melden? Also eine Kontaktmöglichkeit.
Ah, okay. Das zeigt dann auch, dass man dran ist, selbst wenn noch nicht alles perfekt ist.
Genau. Es geht um Transparenz und die Bereitschaft, nachzubessern. Einfach nur schnell ein paar Farben ändern, das reicht nicht. Es muss nachweisbar und kommuniziert sein.
Verstanden. Kommen wir zu dem Punkt, der laut Quelle ja gerade für ziemliche Aufregung sorgt. Die Fristen und diese Abmahnungen. Wie ist da der Stand?
Also, die Fristen selbst sind ja eigentlich gestaffelt. Neue Websites, also alles, was nach dem 28. Juni 2025 live ging oder geht, muss sofort barrierefrei sein.
Sofort, okay.
Für bestehende Angebote, also alles, was davor schon online war, gibt es eine Übergangsfrist für die technische Umsetzung. Die läuft bis zum 28. Juni 2030.
2030, das klingt ja erstmal entspannt.
Ja, und für Selbstbedienungsterminals, also Automaten, sind die Fristen sogar noch viel länger. Aber...
Aber jetzt kommt der Haken, den der Artikel beschreibt.
Genau, der Haken. Die Quelle berichtet nämlich, und das hat viele kalt erwischt, dass die Gefahr von Abmahnungen schon seit Juni 2025 besteht, obwohl die technische Frist für Altsysteme erst 2030 endet.
Wie bitte? Sofort?
Ja, der Artikel wird da sehr konkret. Schon im August 2025, also quasi direkt nach Inkrafttreten, sollen die ersten Abmahnungen bei Online-Shop-Betreibern aufgeschlagen sein.
Krass. Und was stand da drin? Was war der Vorwurf?
Das Muster war wohl oft ähnlich. Anwaltskanzleien schreiben, angeblich im Auftrag von den Artikeln nennt sie dubiosen Wettbewerbern.
Aha.
Und werfen den Shops fehlende Barrierefreiheit vor. Und dann kommt meistens gleich ein Vergleichsangebot mit... Zahl so um die 595 Euro, dann ist die Sache vom Tisch.
Wow. Und ist das überhaupt rechtens, so früh?
Tja, der Artikel zitiert Anwälte, die sagen, dass die rechtliche Grundlage dieser frühen Abmahnungen oft wackelig ist. Aber das hilft hier im ersten Moment wenig.
Stimmt, den Ärger hat man trotzdem.
Genau. Der Stress, die Unsicherheit, die potenziellen Kosten für den eigenen Anwalt, selbst wenn man sich wehrt, das ist real. Und das ist der Punkt, der diese Ich-warte-mal-bis-2030-Haltung so riskant macht.
Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis aus der Quelle. Die lange technische Frist ist keine Garantie gegen Ärger.
Exakt. Diese Diskrepanz muss man verstehen. Das rechtliche Risiko ist laut Artikel schon jetzt da, auch wenn die Website technisch erst 2030 perfekt sein muss. Abwarten ist also keine gute Strategie.
Okay, die Risiken sind klar. Abmahnungen, vielleicht auch Bußgelder, wenn mal eine Behörde prüft, und natürlich der Imageschaden. Aber der Artikel versucht ja auch das Positive zu sehen, Barrierefreiheit als Chance.
Ja, das betont die Quelle auch. Es ist eben nicht nur lästige Pflicht oder ein reiner Kostenblock.
Welche Vorteile werden denn genannt?
Also, erstens, bessere Auffindbarkeit bei Google, also SEO, Barrierefreie Seiten sind oft technisch sauberer, haben gute Strukturen, Alttexte. Das mag Google.
Logisch.
Zweitens, bessere User Experience für alle. Nicht nur für die mit Einschränkungen. Klare Navigation, verständliche Sprache, das hilft jedem Nutzer.
Macht Sinn.
Und drittens, das Image. Wenn du zeigst, dass du dich kümmerst, dass dir alle Kunden wichtig sind, dann strahlt das positiv auf deine Marke ab. Das schafft Vertrauen.
Das heißt, die Investition könnte sich am Ende sogar auszahlen.
Das ist die strategische Sichtweise, die der Artikel vorschlägt. Weg vom reinen Kostenfaktor hin zu einem Qualitätsmerkmal. Vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die es ignorieren.
Wenn man es richtig angeht, verbessert man also das Angebot für alle und hebt sich ab.
Genau, das ist der Punkt. Es wird dann zu einer Investition in die Qualität und die Zukunftsfähigkeit deines digitalen Auftritts. Nicht nur Strafen vermeiden, sondern besser werden.
Okay, verstanden. Was kann man denn jetzt konkret tun? Also wenn man sagt, ich will nicht abgemahnt werden und die Chancen nutzen. Was schlägt der Artikel vor?
Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Ehrlich drauf schauen. Wie barrierefrei bin ich denn jetzt? Der Artikel empfiehlt dafür Tools wie Google Lighthouse oder Wave.
Die kennt man ja.
Die geben oft schon gute erste Hinweise. Aber für eine tiefere Prüfung, sagt die Quelle, ist oft ein manueller Audit durch Experten sinnvoll. Automaten finden halt nicht alles.
Und wenn ich weiß, wo ich stehe?
Dann geht's ans Umsetzen. Der Rat im Artikel, fang mit den Quick Wins an.
Also die einfachen Sachen.
Genau. Fehlende Alttexte für Bilder, Farbkontraste checken und anpassen, Formulare klar beschriften. Das geht oft relativ schnell und bringt schon was.
Und dann?
Parallel dazu eine langfristige Strategie entwickeln. Barrierefreiheit ist kein Einmalprojekt. Das muss man im Auge behalten. Regelmäßig prüfen, besonders nach Updates, vielleicht auch mal die Mitarbeiter schulen, die Inhalte einpflegen.
Es ist also ein Prozess.
Ja, ein fortlaufender Prozess. Und nicht vergessen, die Erklärung zur Barrierefreiheit erstellen und online stellen. Mit dem Feedback-Kanal. Das ist formal wichtig und zeigt, dass man dran ist.
Aber ist das nicht ein Riesenaufwand, gerade für kleinere Budgets, dieser fortlaufende Prozess?
Der Artikel macht da keine Illusionen. Klar ist das Aufwand. Aber die Quelle stellt dem halt das Risiko gegenüber, nichts zu tun. Die Abmahnungen.
Stimmt.
Der Ansatz scheint zu sein, nicht alles auf einmal perfekt machen wollen. Schrittweise. Priorisieren. Aber eben kontinuierlich dranbleiben. Und die Transparenz hilft zu zeigen, wir arbeiten dran.
Okay, fassen wir die Kernpunkte aus dem Artikel nochmal zusammen. Das BFSG ist seit Juni 2025 da. Betrifft viele, vor allem im B2C-Geschäft.
Richtig.
Die technische Umsetzungsfrist für bestehende Seiten läuft zwar bis 2030, aber, und das ist der Knackpunkt, Abmahnungen sind laut Quelle schon jetzt möglich und passieren auch.
Genau, abwarten ist riskant.
Gleichzeitig ist Barrierefreiheit aber mehr als nur Pflicht. Es kann dein SEO verbessern, die Nutzung für alle angenehmer machen und dein Image aufpolieren.
Das sind die Chancen.
Der Appell aus dem Artikel ist also klar. Pack das Thema jetzt an. Das spart dir wahrscheinlich Ärger und Kosten. Und du kannst es als Chance sehen, deine digitalen Angebote wirklich besser zu machen.
Absolut. Eine Investition in Qualität und Zukunft.
Genau.
Und weißt du, der Artikel konzentriert sich ja sehr auf das Praktische. Was tun, was droht, was bringt's direkt. Das ist ja auch wichtig. Aber es wirft für mich noch eine spannendere Frage auf, über die du vielleicht mal nachdenken magst.
Oh, welche?
Was passiert eigentlich, wenn man Barrierefreiheit nicht nur als Checkliste am Ende sieht, sondern als Grundprinzip von Anfang an? Bei jeder neuen Idee, jeder Funktion, wie können das alle nutzen?
Also von Reparatur zu inklusivem Design.
Genau. Wie würde das die Art verändern, wie du digitale Produkte entwickelst? Welche positiven Nebeneffekte, vielleicht sogar Innovationen, könnten da entstehen, wenn Zugänglichkeit quasi Teil der DNA wird? Das geht weit über das Gesetz hinaus, finde ich. Eine spannende Perspektive.